NDR Info. Echo des Tages.
Und dazu begrüßt ihr heute Holger Beckmann. Es ist ein Tag heute, der vor allem den Fokus nach Brüssel gehen lässt. Denn dort hat es einige Entscheidungen gegeben, die nicht ohne Einfluss bleiben werden darauf, wie Europa sich künftig ausrichtet. Das gilt vor allem für den Schritt der Visafreiheit für türkische Staatsbürger, wenn sie in die EU einreisen wollen. Mehr dazu gleich hier in Bericht und Kommentar. Und noch etwas ist in Brüssel mit Blick auf die Grenzen entschieden worden, allerdings auf die innereuropäischen Grenzen. Die Staaten, die zum eigentlich grenzenlosen Schengen-Raum gehören, die dürfen ihre Grenzkontrollen erst einmal weiter fortsetzen, wenn sie es denn für nötig halten. Und natürlich, hinter beidem steht ein Thema, das ist die europäische Flüchtlingspolitik. Die hat auch Einfluss auf das Geld. Der Arbeitskreis Steuerschätzung hat seine aktuellen Ergebnisse vorgelegt und Bundesfinanzminister Schäuble hat schon mal vorsichtshalber klargestellt, dass in keinem Fall Geld da sein wird für große zusätzliche Ausgaben. Außerdem in diesem Echo des Tages, zum ersten Mal soll es erlaubt werden, cannabishaltige Arzneimittel auf Rezept abzugeben. Das Treffen der Syrien-Kontaktgruppe in Berlin, Neuregelungen beim Mutterschutz und natürlich der Blick nach USA auf Donald Trump, der, das ist nun sicher, für die Republikaner als Präsidentschaftskandidat ins Rennen ziehen wird. Zuerst die Steuerschätzung. Immer mit Spannung erwartet und aktuell vielleicht ganz besonders, weil sich doch alle fragen, wie geht das weiter mit der schwarzen Null? Reicht das Geld für all die Staatsausgaben und Aufgaben? Oder anders, ist vielleicht demnächst sogar so viel da, um deutlich mehr auszugeben? Die Antwort ja und nein. Und die Einzelheiten aus Berlin von Jens Wiening.
Bis 2020 sollen die Steuereinnahmen für Bund, Länder und Kommunen noch mal 42,4 Milliarden Euro höher liegen als bisher gedacht. Schon gibt es erste Wünsche. Eva Lohse, Präsidentin des Städtetages.
Wir wollen, dass der Bund die Mehrkosten, die durch die Flüchtlinge entstehen, bei den Kosten der Unterkunft übernimmt. Aber wir brauchen auch große Bauprogramme für Schulen, für Kindertagesstätten, aber auch eben für Wohnungsbau. Und da erwarten wir von Bund und den Ländern, dass sie uns maßgeblich unterstützen. Und beide haben jetzt so viel Mehreinnahmen, dass dies möglich sein sollte.
Und auch der Bund der Steuerzahler machte seine Interessen deutlich. Der Vorsitzende Rainer Holznagel.
Es ist eine gute Prognose, aber sie baut eben auch darauf aus, dass die Steuerzahler weiterhin hoch belastet werden. Die OECD, aber auch wir haben immer errechnet, dass über die Hälfte der Einkommen an staatlichen Abgaben abzuführen ist. Das ist eindeutig zu hoch. Deswegen wäre es jetzt auch geboten, die Steuern zu senken, beispielsweise im Wegfall des Solis.
Zumindest was die Steuerentlastungen angeht, bekam Schäuble heute Unterstützung von der Opposition. Im Finanzausschuss sitzt die Grünen-Politikerin Lisa Paus. Sie ist auch die Sprecherin ihrer Fraktion, wenn es ums Geld geht.
Es ist jetzt nicht die Zeit für Steuergeschenke. Das ist einfach unseriös. Denken Sie an die Lage der Weltwirtschaft. Die ist alles andere als stabil. Was wir dringend bräuchten, das wären grundlegende Investitionen in die Erneuerung unseres Landes, in die digitale Infrastruktur, Verkehrsinfrastruktur, in Bildung, Klimaschutz. Dafür bräuchte es die Kraft. Offenbar hat die Große Koalition sie nicht mehr.
Doch viele dieser Forderungen dürften an Wolfgang Schäuble abperren. Der Bundesfinanzminister rechnet mit zusätzlichen Kosten durch die Tarifeinigung im öffentlichen Dienst. Und er kann nicht absehen, wie sich die Zahl der Flüchtlinge entwickeln wird.
Wir sind nach wie vor sehr stark davon beeinflusst, wie die weitere Entwicklung in der Flüchtlings- und Migrationssituation ist, und zwar sowohl, was die Situation in unserem Land anbetrifft, als auch und zunehmend, was die Anforderungen an die Zusammenarbeit mit Herkunfts- und Nachbarregionen anbetrifft. Denn auch das, auch da haben wir ja die Mittel im Haushalt 2016 erheblich erhöht und sind nicht sicher, dass wir damit schon am Ende all der Entwicklungen im Jahre 2016 sind.
Und dann wirkte Wolfgang Schäuble doch ein wenig nachdenklich, diesmal nicht wegen der Bayern-Pleite gestern gegen Madrid, sondern weil er bis zum Ende der Legislaturperiode einen ausgeglichenen Haushalt hinbekommen will.
Das schaffen wir vielleicht, wenn alles gut geht.
Aber nur vielleicht. Beim Haushalt müsse er zurzeit eben weiter auf Sicht fahren.
Aus Berlin war das ein Bericht von Jens Wiening. Angela Merkel, Deutschland, die Türkei, das ist ein spezielles Verhältnis im Moment. Kaum etwas illustriert das ja eindrücklicher als der Fall Böhmermann. Aber natürlich ist wegen der Flüchtlingspolitik nicht nur das deutsch-türkische Verhältnis im Fokus im Moment, sondern das Verhältnis der gesamten Europäischen Union zur Türkei. Denn Deutschland hat da zwar entscheidende Pflöcke gesetzt, Aber letztlich kann natürlich die EU als Ganzes zumindest vorübergehend aufatmen angesichts sinkender Flüchtlingszahlen. Und vor genau diesem Hintergrund erscheint es auch nicht wirklich erstaunlich, dass die EU-Kommission heute die Visafreiheit für türkische Staatsbürger vorgeschlagen hat, wenn sie nach Europa kommen wollen. Aus Brüssel dazu Andreas Meyer-Feist.
Für EU-Kommissionsvize Frans Timmermans ist der Weg zur Visafreiheit für türkische Staatsbürger nur noch ein sehr kurzer.
It should make it possible to take a decision by the end of June.
Eine Entscheidung bis Ende Juni, aber schon heute eine Empfehlung der EU-Kommission, den Wunsch der Türkei zu erfüllen.
Based on what Turkey will then have delivered.
Einiges muss die Türkei dafür noch liefern. Bis Juni soll die Türkei Zeit bekommen, alle 72 formalen Bedingungen für die Reisefreiheit zu erfüllen. Bei 5 sei das noch nicht der Fall, erklärte Timmermans. An der Grenze soll sorgfältiger hingeschaut werden, wer die Türkei in Richtung EU verlässt. Ein Problem noch, die türkischen Pässe. Fälschungssicher sind die meisten noch nicht. Das ist aber eine wichtige Forderung aus Brüssel. Der Türkei wird bis zum Ende des Jahres Zeit gegeben, biometrische Pässe einzuführen. Eines ist aber klar, wer noch keinen biometrischen Pass hat, braucht ein Visum. Ohne biometrischen Pass mit Fingerabdruck ist es ab Sommer nicht möglich, in den Schengen-Raum einzureisen. Kein Anstehen mehr an den EU-Konsulaten, aber nur mit den neuesten Pässen. Allein im Vorjahr gaben die deutschen Konsulate in der Türkei mehr als 200.000 Visa aus. Diese Arbeit dürfte ab Sommer entfallen. Theoretisch haben dann alle türkischen Staatsbürger die Möglichkeit, in den Schengen-Raum einzureisen, ohne große Formalitäten, für 3 Monate. Arbeiten in der EU dürfen sie in dieser Zeit nicht. Entscheiden müssen jetzt die EU-Mitgliedstaaten und das Europaparlament. Erforderlich ist eine qualifizierte Mehrheit. Von der Feinabstimmung hängt es ab, ob die Vereinbarung wirklich unterschrieben werden kann. Die EU-Kommission rechnet fest damit, denn sie ist Teil eines großen Tauschgeschäfts. Von dieser Zusage hängt ab, ob Ankara der EU auch weiterhin in der Flüchtlingskrise hilft. Unklar bleibt, ob es eine Ausstiegsklausel für einzelne Schengen-Staaten geben soll, falls zu viele Besucher kommen, die zu lange bleiben. Deutschland und Frankreich wünschen sich so eine Klausel. Sie wollen sich die Möglichkeit offen halten, die Visafreiheit im Notfall auszusetzen.
Das also der Vorschlag heute der EU-Kommission, Visafreiheit für die Türkei, wenn auch, wie gehört, unter Bedingungen. Der Kommentar dazu jetzt aus Brüssel von Kai Küstner.
Die EU hat wirklich ein traumwandlerisches Gespür dafür, in Sachen Türkei die richtigen Dinge genau zum falschen Zeitpunkt zu tun. Die Visafreiheit hätte sie den Menschen in dem Land schon vor spätestens 10 Jahren geben können. Nun aber muss es so aussehen, als würden die Europäer Präsident Erdogan ausgerechnet zu einem Zeitpunkt belohnen, da er Journalisten knebelt und Menschenrechte aushebelt wie nie zuvor. Natürlich ist der Wegfall des Visumszwangs für die Türkinnen und Türken trotzdem wichtig und richtig. Es gibt eigentlich keinen triftigen Grund dafür, dass Kolumbianer, Südkoreaner oder Albaner gemütlich und lediglich mit dem Pass in der Hand in die EU reisen dürfen, während die Türken sich in demütigend lange Schlangen vor Konsulaten einreihen müssen, wenn sie mal wieder ihre Verwandten in Deutschland besuchen wollen. Kommt die Visumsfreiheit wirklich, denn EU-Parlament und Einzelstaaten müssen noch Ja sagen, würde das in der Türkei auch endlich mit dem Vorurteil aufräumen, von den Europäern sei eh nichts zu erwarten, die würden stets viel versprechen und wenig halten. Das Problem ist, dass die EU sich nur unter Zwang, dem Visumszwang der Türken, ernsthaft gewidmet hat. Erst seit die Europäer Herrn Erdogan dringend brauchen, damit der Türsteher für die Flüchtlinge an der Grenze zu Griechenland spielt, wird innerhalb von Wochen mit Leichtigkeit überwunden, was uns vorher jahrelang als angeblich viel zu hohe Hürde verkauft wurde. Diesen Geist atmet auch die Empfehlung aus Brüssel. Die Türkei ist in atemberaubendem Tempo durch den 72 Punkte langen Forderungskatalog der Europäer gepflügt. Dass sie diesen wirklich schon jetzt komplett erfüllt, wagt aber noch nicht einmal die EU-Kommission zu behaupten. Doch wird das bis Ende Juni wirklich zu schaffen sein? Zum Beispiel wäre da der heikle Punkt Nummer 65. Da geht es um die türkische Definition von Terrorismus. Nicht nur hunderte mundtot gemachte Journalisten wissen, dass für die Erdogan-Regierung in die Terroristenkategorie gerne auch all jene fallen, die irgendetwas an der Staatsgewalt auszusetzen haben. Dass die Türkei hier in absehbarer Zeit EU-Standards erfüllen wird, kann man nur mit 2 ganz fest zugedrückten Augen beanspruchen. Womit wir wieder bei der Frage des Timings wären. Bei der EU und ihrem fehlenden Gespür für den richtigen Zeitpunkt. Hätten die die Europäer die Visabefreiung in jenen Jahren erlaubt, als Präsident Erdogan noch wesentlich demokratischer unterwegs war, wäre sie jetzt nicht in der Verlegenheit, ihm in Dienergeste und sozusagen mit weißem Handschuh diesen Sieg auf dem Silbertablett servieren zu müssen. Ja, vielleicht wäre noch nicht einmal der anrüchige Flüchtlingspakt nötig gewesen, hätte die EU nicht bei jeder sich andeutenden Annäherung an die Türkei in den letzten Jahren laut vernehmlich die Nase gerümpft. An dieser Stelle daher ein ungewöhnlicher, wenn auch vermutlich unrealistischer Vorschlag. Die EU könnte den Türkinnen und Türken die Visa künftig ersparen, aber Präsident Erdogan persönlich dazu verpflichten, jedes Mal vor der Einreise in die EU einen Antrag zu stellen, bis der Journalisten wieder erlaubt zu sagen und zu schreiben, was sie denken. Zugegeben, eine Idee, die wenig Aussicht auf Erfolg hat, aber mit der die EU ausnahmsweise mal perfektes Zeitgefühl beweisen würde.
Die Meinung war das von Kai Küstner. Die Flüchtlingsströme vor dem Türkei-Abkommen haben die EU ja in jedem Fall vor eine Zerreißprobe gestellt. Und schon gab es dann ja sehr schnell auch wieder Grenzkontrollen innerhalb der Union. Schengen nun hin oder her. Die EU-Kommission konnte sich dem, was einige Staaten da taten, nicht entgegenstellen, wollte es wohl auch nicht. Und sie will es auch für ein weiteres halbes Jahr nicht tun. Das Motto: Reisefreiheit in Europa ja, aber bitte kontrolliert. Allerdings dauerhaft soll das nicht so sein und deshalb soll auch die gesamte EU-Flüchtlingspolitik neu sortiert werden. Ralf Siener berichtet.
Wenn erst einmal die EU-Außengrenzen besser geschützt sind und weniger Flüchtlinge nach Europa kommen, dann werden auch mehr EU-Staaten bereit sein, Migranten aufzunehmen, hofft die EU-Kommission in Brüssel.
Responsibility for new applicants of all nationalities.
Die Verantwortung für neu ankommende Flüchtlinge wird auf andere EU-Mitgliedstaaten übertragen, betont EU-Vizepräsident Frans Timmermans. Alle EU-Staaten seien nach dem Vorschlag der Kommission zur Solidarität verpflichtet. Sobald die effektive Zahl der Migranten in einem Land, dessen Aufnahme soll um das anderthalbfache übersteigt, sollen die Asylsuchenden in weniger stark belastete Länder umgesiedelt werden, jedenfalls in der Idealvorstellung der EU-Kommission.
If temporarily a member state does not relocate asylum applicants.
Wenn ein Staat sich zeitweise nicht in der Lage sieht, an der Umsiedlung von Flüchtlingen mitzuwirken, dann muss er die Aufnahmestaaten unterstützen.
They will need to support those who do.
Betont EU-Vizekommissionspräsident Timmermans, und zwar finanziell, mit einer Ausgleichszahlung von 250.000 Euro pro Flüchtling.
That would be a show of solidarity.
Diese Ausgleichszahlung wäre dann auch ein Zeichen der Solidarität, unterstreicht Timmermans. Die Kommission hat den Flüchtlingssoli mit einer 250.000 Euro bewusst hoch angesetzt, um alle 28 EU-Staaten zu bewegen, sich an der Flüchtlingsverteilung zu beteiligen. Dass die bisher aufnahmeunwilligen EU-Staaten wie Ungarn, Tschechien oder die Slowakei diesem Kommissionsvorschlag im Europäischen Rat zustimmen, ist unwahrscheinlich. Doch das Juncker-Team sieht sich verpflichtet, eine solidarische Dublin-Reform vorzuschlagen, auch wenn die Chancen ihrer Realisierung gering sind.
Schengen and temporary internal border controls.
Auch die internen Grenzkontrollen im Schengen-Raum beschäftigen die EU-Kommission.
To return to a normalization.
Wir sollten so bald wie möglich zu normalen Schengen-Verhältnissen ohne Kontrollen an den Binnengrenzen zurückkehren, betont EU-Migrationskommissar Dimitris Avramopoulos.
As we still face deficiencies at our external borders.
Da es aber noch immer Defizite bei der Kontrolle der griechischen EU-Außengrenze gibt,
we still face a risk of secondary movements.
Und eine erneute Flüchtlingswelle über Italien nicht ausgeschlossen ist, schlägt die EU-Kommission vor, dass Deutschland weiterhin Kontrollen an der Grenze zu Österreich durchführen darf, und zwar weitere 6 Monate lang. Auch die Schengen-Staaten Österreich, Schweden, Dänemark und Norwegen dürfen ihre Kontrollen an den Grenzen fortsetzen.
Ralf Siener war das. TTIP, das, wie es so heißt, transatlantische Freihandelsabkommen. Umstritten ist es immer schon gewesen, aber spätestens seit den Veröffentlichungen von WDR, NDR und Süddeutscher Zeitung zu den besonders schwierigen Einzelaspekten hat das Ganze eine neue Dimension erreicht. TTIP wird noch kritischer gesehen seitdem. Und aus der Bundesregierung ist allerdings noch niemand so weit gegangen, wie man das jetzt in Frankreich tut. Nämlich zu sagen, so wie es sich jetzt abzeichnet, wird TTIP sicher nicht kommen. Aus Paris, Burkhard Birke.
Frankreich will notfalls die Reißleine bei den Verhandlungen über eine transatlantische Freihandelszone ziehen, denn
die Amerikaner haben in keinem Bereich akzeptiert, sich zu öffnen und auf die europäischen Vorschläge einzugehen.
Im Exklusivinterview zieht der für Außenhandel zuständige Staatssekretär Matthias Feckel eine ernüchternde Bilanz und klare Grenzen.
Für uns sind diese Fragen über Sicherheit, über Regulierung, über Prinzipien absolut rote Linien. Und wir sind damit auch mit der deutschen Regierung völlig einverstanden.
Konkret, die Gegenseitigkeit muss gewährleistet sein. Vor allem kleine und mittlere Unternehmen sollen Zugang zu den öffentlichen Märkten der USA erhalten. Der Buy American Act und bundesstaatliche Regulierungshoheit stehen dem im Weg. Das Vorsorgeprinzip beim Verbraucherschutz darf nicht ausgehöhlt werden und Streitfragen sollen von einem Handelsgericht und nicht von Schiedsstellen geklärt werden.
Kanada hat diesen Gerichtshof akzeptiert. Das ist das erste Land, das unseren Vorschlag annimmt. Und das ist sehr wichtig. Wir möchten, dass in der Zukunft dieser Hof ein multilateraler Hof wird, dass es keine privaten Gerichte mehr gibt, sondern öffentliche Gerichte mit öffentlichen Richtern, die auch von öffentlichem Geld bezahlt werden. Das heißt, dass sie unabhängig sind. Die Vereinigten Staaten wollen heute darüber nicht diskutieren. Es ist ihr Recht, aber es ist auch unser Recht, die Konsequenzen daraus zu ziehen, wenn es so weitergeht.
Notfalls hieße das Verhandlungsstopp. Zwar verfügt die EU-Kommission juristisch über ein Mandat bis zum Abschluss der Verhandlungen, aber
wenn ein Land wie Frankreich, wie Deutschland, wenn überhaupt ein Mitgliedstaat in der Europäischen Union sagt, dass die Verhandlungen aufhören müssen, dann werden sie auch aufhören. Niemand in Brüssel denkt seriös darüber nach, weiter zu verhandeln, wenn ein Mitgliedstaat das Ende der Verhandlungen erfragt.
Notfalls würde, so Staatssekretär Matthias Feckel, Frankreich das im Alleingang verlangen. Momentan sieht er jedoch Deutschland und Frankreich an einem Strang ziehen, trotz Berlins Demarsch weiter verhandeln.
Aus Paris war das Burkhard Birke. Der morgige Donnerstag ist bekanntlich ein Feiertag, nämlich Christi Himmelfahrt. Und deshalb gibt es schon heute den aktuellen ARD-Deutschland-Trend von Infratest DIMAP, den Blick also auf die politische Stimmung im Lande, der in diesem Falle besonders interessant sein dürfte, nämlich mit Blick auf TTIP zum Beispiel, aber auch mit Blick auf die EU und die Türkei. Einzelheiten von Katrin Brandt.
Noch verhandeln sie, die EU und die USA, an ihrem Freihandelsabkommen. Doch ob TTIP jemals unterzeichnet wird, ist offen. Die beiden liegen mit ihren Wünschen weit auseinander. Das kann jeder nachlesen. Greenpeace hat diese Woche Geheimdokumente veröffentlicht. Die Mehrheit der Deutschen hat sich schon eine Meinung zu TTIP gebildet und die ist ablehnend. 70% glauben, dass das Abkommen eher Nachteile bringen wird. Nur 17% sind von den Vorteilen überzeugt. Das meldet der ARD-Deutschland-Trend, für den Infratest DIMAP Anfang der Woche rund 1000 Deutsche befragt hat. 4 von 5 machen sich Sorgen, dass der Verbraucherschutz in Deutschland durch das Freihandelsabkommen mit den USA geschwächt wird. Ähnlich viele finden es nicht richtig, dass die Verhandlungen bislang geheim gehalten wurden. Skepsis herrscht laut Deutschlandtrend auch bei einem anderen Thema, das die Europäische Union gerade aushandelt. Bürger der Türkei sollen für kurze Aufenthalte bald ohne Visum in die EU einreisen dürfen. Mehr als die Hälfte der Deutschen, 62% nämlich, finden das nicht gut. Die Visafreiheit ist Teil des Abkommens, mit dem die EU und die Türkei die Flüchtlingszahlen senken wollen. Auch insgesamt wird diese Vereinbarung abgelehnt. Deutlich mehr als die Hälfte der Deutschen hält sie für schlecht. Nach ihrem Parteitag am vergangenen Wochenende gewinnt die AfD weiter an Zuspruch. Wäre am Sonntag Bundestagswahl, käme sie auf 15% der Stimmen. Das ist der höchste Wert, den sie bisher bei der Sonntagsfrage erreicht hat. Die großen Parteien hingegen verlieren weiter, wenngleich nur leicht. CDU und CSU kommen nur noch auf 33%, die SPD nur noch auf 20. Das ist ein Rekordtief. Die Grünen bleiben bei 13%, die Linke verbessert sich leicht auf 8. Die FDP büßt einen Punkt ein und erreicht 6%. Der komplette Deutschlandtrend wird heute in den ARD-Tagesthemen veröffentlicht.
Katrin Brandt war das. Es soll ja in den USA politische Beobachter geben, auch Journalisten, die gesagt haben und immer noch sagen, Donald Trump wird niemals Präsident werden dieser Vereinigten Staaten. Nun ja, man weiß nicht recht, ob man da noch sicher sein kann, denn sicher ist seit heute, Trump wird auf jeden Fall schon mal Präsidentschaftskandidat für die Republikaner. Aus Washington, Jan Bösche.
Dass es so schnell gehen würde, hatte Donald Trump offensichtlich nicht gedacht. Sein ärgster Rivale Ted Cruz ist aus dem Rennen um die republikanische Präsidentschaftskandidatur ausgeschieden und hat Trump das Feld überlassen. Der wahrscheinliche Kandidat gab sich versöhnlich. Dieses Land, das auf so viele Weisen gespalten ist, wird ein wunderschönes, liebendes Land werden. Wir werden uns lieben, wertschätzen, uns umeinander kümmern und eine großartige Wirtschaftsentwicklung haben. Lieben und wertschätzen, damit kann man aber nicht den Wahlkampf der Republikaner beschreiben. Trump und Cruz beschimpften sich bis zuletzt aufs Heftigste. Cruz sagte nach seinem Rückzug kein Wort über Trump, schon gar kein Wort der Unterstützung. Der Vorsitzende der Republikaner, Ryan Priebus, hat viel Arbeit vor sich. Es ist Zeit, in den nächsten Monaten zu heilen und wieder zusammenzukommen. Heute geht es darum, den Prozess zu starten. Es ist nicht einfach. Wir hatten zwei Kandidaten mit breiter Unterstützung, rund um die Uhr auf den Nachrichtensendern. Alle kämpften darum. Es braucht Zeit, aber wir werden es schaffen. Bei den Republikanern gibt es eine breite Anti-Trump-Bewegung. Besonders viele etablierte Politiker denken mit Grausen daran, was ein Präsident Trump für die Republikaner bedeuten könnte. Senator Lindsey Graham twitterte, wenn die Partei Trump nominiere, werde sie zerstört werden, verdientermaßen. Andere sagten sogar, sie würden lieber die Demokratin Clinton unterstützen. Der republikanische Stratege Steve Smith sagte bei MSNBC, das Clinton-Lager würde schon daran arbeiten, gemäßigte Republikaner für sich zu gewinnen. Ich denke, die Clinton-Kampagne wird opportunistisch sein in diesem Chaos-Moment bei den Republikanern. Es gibt echte, ernsthafte Gespräche in Washington. Es sei besser, diese Wahl zu verlieren, Clinton die Präsidentin sein zu lassen, die republikanische Partei zu verteidigen, die wichtiger ist als der Verlust einer einzelnen Wahl. Allerdings kann sich Clinton noch nicht voll auf ihren republikanischen Gegner konzentrieren. Sie liegt im Rennen um die demokratische Präsidentschaftskandidatur zwar klar vorn, manche sagen uneinholbar, aber Bernie Sanders gibt sich noch nicht geschlagen. Nach seinem Sieg in Indiana warnte er das Clinton-Lager, sich nicht zu sicher zu sein. Sanders' Kampagnenmanager Jeff Weaver sagte bei CNN, es sei gut, wenn die Demokraten noch etwas länger untereinander wahlkämpften mit einer inhaltlichen Debatte. Sobald Bernie Sanders oder Hillary Clinton die einzige Person bei den Demokraten ist, wird der republikanische Angriff beginnen. Es ist besser, auf der demokratischen Seite noch eine Diskussion über die Prioritäten für das Land zu haben, als die ganze Zeit Donald Trumps Attacken zu erleben. Donald Trumps Attacken haben längst begonnen. Seine Siegesrede am Abend war versöhnlich, als es um die eigene Partei ging, aber eindeutig gegen Clinton. Sie wäre eine armselige Präsidentin.
So formuliert es Donald Trump im Bericht von Jan Bösche. Der Krieg in Syrien seit 5 Jahren, Blutvergießen, Zerstörung, 400.000 Tote mindestens. Und er ist immer noch nicht vorbei, auch wenn es scheinbar ruhiger wird um das, was dort passiert. In Berlin trifft man sich heute einmal mehr bei Bundesaußenminister Frank-Walter Steinmeier, um zu beraten und Wege zu finden, die irgendwie eines Tages doch zum Frieden führen könnten. Immerhin Gespräche. Aus Berlin, Christina Nagel.
Ein Syrien-Krisentreffen jagt das nächste. Die Diplomaten sind im Dauereinsatz, allen voran der UN-Sondergesandte de Mistura. Gestern Moskau, heute nun Berlin. Es geht um viel. Daran lässt der deutsche Außenminister Frank-Walter Steinmeier keinen Zweifel.
Die schrecklichen Bilder dieser Tage aus Aleppo zeigen uns, was auf dem Spiel steht. Entweder wir bringen die Friedensbemühungen, die in Wien begonnen haben, in München fortgesetzt worden sind, zurück in die Spur, oder aber wir riskieren den Rückfall in Eskalationen, in Explosionen der Gewalt.
Auch heute gab es, ungeachtet der diplomatischen Bemühungen, heftige Kämpfe in Aleppo. Hunderte Menschen sind in den vergangenen Tagen ums Leben gekommen. Allein 6 Angriffe auf Krankenhäuser zählte das Internationale Komitee des Roten Kreuzes. Was in Aleppo passiert, sagt der französische Außenminister Ayrault, sei eine Tragödie. Es müsse alles dafür getan werden, um die Waffenruhe wiederherzustellen. Die erneute Eskalation der Gewalt hatte dazu geführt, dass sich ein wesentlicher Teil der Opposition aus Protest von den Genfer Friedensgesprächen zurückzog. Ein Rückschlag für die ohnehin schwierigen Gespräche, die unter der Leitung des UN-Sondergesandten stattfinden. Seine Rolle wird zunehmend kritisch gesehen, auch von Seiten des Koordinators der gemäßigten syrischen Opposition, Riad Hijab. Der deutsche Außenminister will zwischen beiden vermitteln, will seinen Gästen Zeit zum Reden geben, in der ruhigen Abgeschiedenheit des Gästehauses des Auswärtigen Amtes am Tegeler See.
Ich bin nach den Gesprächen, die ich eben mit Riad Hijab hatte, ganz zufrieden, dass trotz der angespannten Situation die Opposition einen Teil der Verhandlungsdelegation in Genf belassen hat. Das gibt uns die Chance, wenn die Waffenruhe gelingt, den Rückweg in die Verhandlungen relativ schnell zu finden.
Steinmeier hofft darauf, dass Moskau und Washington mit ihren direkten Bemühungen, eine Waffenruhe für den Raum Aleppo durchzusetzen, Erfolg haben werden. Ero forderte Russland auf, seinen Einfluss auf das Regime von Präsident Assad stärker geltend zu machen. Die beiden Außenminister ihrerseits wollen in Berlin neue Impulse geben, Ideen einbringen, um dem Verhandlungsprozess neuen Schwung zu geben und um ihn dann auch in Gang zu halten. Denn selbst wenn es gelingen sollte, eine halbwegs stabile Waffenruhe wiederherzustellen, auch die Gespräche befinden sich in einer kritischen Phase. Es geht um die Frage, wer in der Übergangszeit welche Rechte bekommt und welche Rolle Präsident Assad spielen kann und wird. Zentral dabei auch die Frage, wer die Kontrolle über den Sicherheitsapparat ausüben wird, also wer den Zugriff hat auf Armee, Polizei und Geheimdienste.
Die Rauschpflanze Cannabis. Künftig soll es sie in Pillenform auf Rezept geben in Deutschland, beinahe revolutionär. Aber Bundesgesundheitsminister Gröhe will ein solches Gesetz auf den Weg bringen. Einzelheiten aus Berlin dazu von Christoph Prössel.
Bislang können schwerkranke Menschen, die an Krebs, AIDS, Parkinson oder Multipler Sklerose leiden, Cannabisprodukte nur mit einer Ausnahmegenehmigung in der Apotheke erhalten. Cannabis lindert Schmerzen und kann Übelkeit dämpfen. Für die Kosten müssen die Patienten selber aufkommen. Das soll sich künftig ändern. Bundesgesundheitsminister Hermann Gröhe.
Wenn alles andere nicht hilft, aber die Ärzte Aussicht auf Erfolg sehen in der Schmerzkontrolle durch den Einsatz von Cannabis, dann soll es nicht mit einer Ausnahmegenehmigung vom Portemonnaie des Einzelnen abhängen, ob er diese Schmerzlinderung hat, sondern das soll in diesen engen Ausnahmefällen es möglich sein, qualitätsgesichert angebaut, demnächst eine staatliche Cannabisagentur, diese Dinge zu bekommen, auch von der Kasse bezahlt.
Um die Versorgung mit Cannabis in kontrollierter Qualität sicherzustellen, soll der Anbau der Droge zu medizinischen Zwecken unter staatlicher Kontrolle möglich werden. Über den Anbau wacht das Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte. Die Bundesregierung möchte die Wirkung von Cannabis aber auch wissenschaftlich untersuchen. Deswegen sollen Forscher die Ergebnisse der Therapien auswerten. Die Drogenbeauftragte der Bundesregierung, Marlene Mortler, bezeichnete den Einsatz von Cannabis in der Medizin in engen Grenzen als sinnvoll. Allerdings sei Cannabis keine harmlose Substanz. Eine Legalisierung zum Privatvergnügen dürfe es nicht geben.
Das Mutterschutzgesetz gilt in Deutschland seit 1952 und irgendwie ist es inzwischen in die Jahre gekommen. Also will die Bundesregierung den alten Mutterschutz nun modernisieren. Zeit wird's wahrscheinlich irgendwie auch und es passt gerade auch tatsächlich in die Zeit. Aus Berlin dazu Julia Bartz.
Es wirkt mehr wie ein kluger PR-Coup als ein purer Zufall, dass das Kabinett über die Reform des Mutterschutzgesetzes berät, keine 3 Tage, nachdem die zuständige Ministerin selbst aus der Babypause zurückgekehrt ist.
In den letzten Wochen konnte ich selber noch mal ganz intensiv erleben, wie wichtig der Mutterschutz ist, um nach der Geburt wieder zu Kräften zu kommen, um sich kennenzulernen, um dem kleinen Baby einen guten Weg in die Welt zu bereiten.
Sagt Manuela Schwesig, die gleichzeitig zugibt, sich jetzt darüber zu freuen, wieder an Bord zu sein und ihre Themen voranzutreiben. Dazu gehört, die seit mehr als 60 Jahren weitgehend unveränderte Regelung des Mutterschutzrechts zu entstauben und an die heutige Realität anzupassen. Zum Beispiel, was Arbeitsverbote in der Schwangerschaft betrifft.
In der Vergangenheit wurden schnell Arbeitsverbote ausgesprochen. Und diese Arbeitsverbote haben dann zum Beispiel Ärztinnen in ihrer Berufstätigkeit unnötig beschränkt. Und mit dem neuen Mutterschutzgesetz ermöglichen wir, dass die Frauen ein besseres Mitspracherecht haben, wie die Arbeitssituation während der Schwangerschaft gestaltet werden soll.
Sprich, anstatt ein pauschales Arbeitsverbot zu verhängen, werden Arbeitgeber dazu verpflichtet, die Arbeitsbedingungen so anzupassen, dass die Gesundheit der Schwangeren nicht gefährdet wird. Zusätzlich gibt es Lockerungen bei der Arbeit in Randzeiten.
Dem Arbeitsverbot in der Nacht wird es bleiben. Das ist ein wichtiger Schutz für die Schwangere. Und es wird natürlich auch dabei bleiben, dass wenn die Schwangere nicht sonntags arbeiten kann oder möchte, dass sie das auch nicht muss. Aber es gibt schwangere Frauen, denen es gut geht und die in Branchen arbeiten, wo das Wochenende für sie auch attraktiv ist.
Nach langem Ringen hat sich die Große Koalition außerdem darauf geeinigt, den Mutterschutz auch auf Schülerinnen und Studentinnen auszuweiten. Für sie wurde der bisher individuell von Hochschulen und Ländern geregelt. Diesen Flickenteppich will die Familienministerin jetzt vereinheitlichen. Allerdings sollen Schülerinnen und Studentinnen selber flexibel entscheiden dürfen, ob sie den Mutterschutz in Anspruch nehmen wollen oder nicht.
Wenn Sie selber sagen, nach 4 Wochen der Geburt, ich will jetzt aber diese Klausur mitschreiben, weil ich nicht aufs nächste Jahr warten will, dann hat natürlich die Studentin die Möglichkeit. Aber sie bekommt eben auch den Mutterschutz.
Verlängert wird der Mutterschutz für Frauen, die ein behindertes Kind zur Welt bringen. Sie dürfen nach der Geburt künftig 12 statt bisher 8 Wochen zu Hause bleiben. Und auch beim Kündigungsschutz will die Familienministerin nachbessern. Den erhalten Frauen jetzt auch dann für 4 Monate, wenn sie eine Fehlgeburt erleiden. Mit den Änderungen kann im Wesentlichen auch die Opposition gut leben. Allerdings hätten sich Linke und Grüne noch weitreichendere Verbesserungen gewünscht. So kritisiert etwa die Linkspartei, dass Minijobberinnen und Selbstständige nach wie vor vom Mutterschutz ausgenommen sind.
Julia Barth war das aus Berlin über die geplanten Änderungen des inzwischen in die Jahre gekommenen deutschen Mutterschutzgesetzes. Und das war für heute auch das Echo des Tages hier auf WDR 5 und NDR Info. Holger Beckmann, Dank fürs Zuhören.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.